Heute ist der letzte Teil der Predigtserie Wertvoll werden. Oh, ja. Ihr könnt die alle nochmal hören. Die sind auf unserer Homepage drauf. Das heißt, diese natürlich noch nicht. Heute geht's um Treue und Einigkeit. Eigentlich so auf den ersten Blick vielleicht verschiedene Werte. Und trotzdem haben sie jede Menge miteinander zu tun. So, Treue und Einigkeit sind eigentlich nicht unbedingt modern. Nicht unbedingt so das Spannende, wo man sagt so, oh ja, das wollte ich immer schon mal hören oder so. Das ist eher so, Treue denkt man so an alte und treue Hunde oder treue Katzen oder frag mich nicht, aber irgendwie nicht irgendwie was Spannendes und Modernes. Früher war das durchaus mal anders. Früher war man sein Leben lang beim gleichen Stromanbieter. Oder bei derselben Versicherung. Heutzutage wird jährlich gewechselt. Immer wenn sich ein besserer Tarif zeigt irgendwo, dann wird gewechselt. Ist auch in Ordnung. Also ich will das jetzt nicht unbedingt kritisieren. Das ist in Ordnung, Geld zu sparen. Manche bleiben nur aus Bequemlichkeit immer dabei, weil sie einfach die Mühe scheuen, da immer zu wechseln. Aber das ist nicht unbedingt Treue. Man hält seiner Partei auch nicht mehr unbedingt die Treue. Oder? Wie geht euch das? Wusstet ihr bei dieser Wahl, wen ihr wählen sollt? Mir ging das jedenfalls so, dass ich nicht unbedingt wusste, was das genau das Richtige ist. Ja, und auch mit der Ehe ist das nicht mehr so wie früher. Man hält nicht so unbedingt aneinander fest. Wenn es nicht klappt, dann wird sich geschieden. Dann trennt man sich halt wieder. Es gab ja sogar mal den Vorschlag einer Politikerin, die gesagt hat, wir wollen die Ehe auf Zeit einführen. Ja, also von daher, Treue ist was anderes. Und auch in Gemeinden und Kirchen spürt man das, dass Treue nicht mehr so unbedingt angesagt ist. Es wird leichter mal gewechselt. Gerade in Städten, so auch hier in Wolfsburg, es gibt so viele Gemeinden, verschiedene Gemeinden, und da kann man auch mal leicht wechseln. Und wechseln ist an sich auch überhaupt nichts Falsches und Verkehrtes. Ja, also nicht, dass man unbedingt bei einer Gemeinde sein Leben lang bleiben muss. Aber es kommt darauf an, warum, wieso man wechselt, wieso man das aufgibt. Ja, es ist nicht an und für sich falsch. So, Treue heißt dabei bleiben, auch wenn es mal schwierig wird. Dran festhalten und nicht bei jeder Kleinigkeit, bloß weil einem irgendwas stört, dann gleich zu wechseln. So, jetzt habe ich eine Menge negative Beispiele gemacht. Es gibt auch gute Beispiele. Und ich greife mal nur drei Stück aus unserer Gemeinde heraus. Monika, nee, vier sind's. Monika, Helga, Milda und Horst. Warum? Monika ist seit 1988 dabei. 33 Jahre lang. Treu Mitglied der Gemeinde. Bei Helga und Milda weiß ich das gar nicht genau. Helga, wie lange bist du dabei? Seit 61. Wow. Von Helga habe ich gar keine Unterlagen, deswegen konnte ich das nicht nachgucken. Helga ist seit 61 dabei. Treu, zuverlässig. Wenn immer sie kann, ist sie da. Und ihr Mann war genauso. Und Milda ist ähnlich, ne? Bei Milda habe ich nämlich auch keine Unterlagen, deswegen, aber die ist ähnlich lange dabei, ne? Genau. Also das sind die beiden, die am längsten dabei sind. Horst habe ich nachgeguckt, der ist seit 56 dabei. Also 65 Jahre. Treu. Genau, seit 56 gibt es die Gemeinde, genau. Also ist sie gegründet worden, sagen wir mal so, genau. So, und die vier, die haben zahlreiche Pastorenwechsel mitgemacht. Ich kann dich ja mal fragen, aber ich glaube, du kriegst das auf den Schlag nicht hin, wie viele Pastoren hier schon in dieser Gemeinde waren. Umzüge, jede Menge. Gute Zeiten. Und auch schlechte Zeiten, oder Helga? War nicht immer alles gut, oder? Ist so. So, und sie haben das ausgehalten und sie sind der Gemeinde treu geblieben. Das ist Treue. Dein Festhalten. Nicht aus Bequemlichkeit, sie hätten auch woanders hingehen können. Nein, Treue. Dazu stehen und festhalten. Das ist für uns als Gemeinde von unschätzbarem Wert. Das ist ein solides Fundament, auf das man bauen kann. Und selbst wenn sie nicht da sind, und gerade im Alter, ich weiß, dass das schwierig wird, auch dass Helga nicht immer kommen kann, ne, wenn sie keinen Fahrer hat, und auch Horst und Hilda, ich weiß, dass sie nicht immer kommen können, trotzdem halten sie dazu und sie beten für die Gemeinde. Und das ist so ein Fundament, auf dem man bauen kann. Es ist so kostbar. So, und wir haben noch viele, viele andere treue Mitglieder. Ich habe jetzt die viermal ausnahmsweise rausgegriffen, weil die wirklich am längsten dabei sind. Manche konnten noch gar nicht so lange dabei sind, weil sie noch gar nicht so lange Mitglied sind. Das heißt aber nicht, dass sie nicht genauso treu sind. Und ich bin dankbar für all die, die so treu dabei sind und mitmachen, zur Gemeinde stehen. Das ist wirklich ein Segen für die Gemeinde. Treue. Ein biblisches Beispiel ist Daniel. Als junger Mann wurde er als Kriegsgefangener nach Babel gebracht. Nebukadnezar hatte Israel überfallen und das meiste des Volkes gefangen genommen und nach Babel, nach Babylon verschleppt. Der war, man weiß es nicht ganz genau, so zwischen 15 und 20 Jahre alt, also wirklich ein junger Mann. Rausgerissen aus seiner Heimat. Und jetzt in einem vollkommen fremden Land, fremde Sprache. Aber er hatte eine Riesenchance bekommen von Nebukadnezar, von dem König. Nämlich, er hatte Angeboten bekommen, in der Regierung mitzuarbeiten. Was für eine Chance. Und er hätte sich jetzt schon entscheiden können und sagen, ich bin Israelit. Ich will doch nicht in Babylon dienen. Ich will doch diesem Feindesland nicht dienen. Aber er hat sich entschieden, doch, ich mach das. Er wusste, Gott hat gesagt, so, Nebukadnezar darf kommen. Israel war untreu geworden, Gott untreu geworden. Und deswegen hat Gott es zugelassen, dass sie weggeführt wurden. Und er wusste, dass das lange dauern wird. Das hatte Gott vorher schon gesagt, das wird lange dauern. Also hat sich Daniel gedacht, so, ich bin jetzt hier in diesem fremden Land und ich setze mich ein mit dem, was ich habe. Ich diene diesem Land. Und er hat das gemacht. Er hat diesem Land 70 Jahre lang gedient. In einem vollkommen fremden Land, fremden Leuten, 70 Jahre lang gedient, treu und ergeben. Und er hat wirklich, er hat sich immer weiter hochgearbeitet, er hat eine sehr hohe Position gekriegt. Und das passte natürlich nicht jedem. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Babylonier, die auch in der Regierung waren, da was gegen hatten? Ausländerfeindlichkeit ist keine neue Geschichte, das gab es damals schon. Ja, das ist doch ein Jude. Der stammt doch gar nicht von hier. Was will der hier? Ja? Und deswegen hatten die Babylonier, die in der Regierung mit waren, die hatten was gegen ihn. Und die haben da Aufstand gemacht. Daniel 6, Vers 5. Da suchten die Minister und Satrapen, eine Anklage gegen Daniel zu finden. Im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte. Aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Also Erklärung mal eben, weiß jemand, was ein Satrape ist? Ich muss auch nachgucken. Das ist ein sehr hoher Regierungsbeamter, Großstatthalter wird das eigentlich übersetzt. Man kann das vielleicht vergleichen mit Ministerpräsidenten unserer Länder. Ja, das sind nicht die Regierungschefs, aber für die Länder, die Ministerpräsidenten, da haben sie was zu sagen. Und da Babylon damals sehr viele Länder umfasste, nicht nur Babylon selber, sondern Nebukadnezar hatte viele Länder eingenommen, wurden sie da als Statthalter eingesetzt. So, das nur mal so als Erklärung. Also sehr hohe Regierungsbeamte und die Minister in der Regierung, also die hatten sich zusammengetan, um Daniel 1 auszuwischen. Und sie haben gesucht, wo können wir Daniel irgendwie was nachweisen, irgendeinen Fehler. Ist auch keine neue Sache, ne? Wir haben gerade die Wahlen hinter uns. Was ist da vorher alles ausgegraben worden, um die Politiker irgendwie in Misskredit zu bringen? Ja, die Kleinigkeiten oder gerade jetzt ganz kürzlich die von den Grünen die neue Sprecherin, ja, mit 14 hat sie irgendwas auf Twitter oder frag mich Instagram gepostet und das wird ihr jetzt vorgehalten, jetzt wo sie 20 ist. Was ist das für eine Art und Weise? Ja? Natürlich kann man sagen, ja, was hast denn da geschrieben? Ja, aber das ihr vorzuwerfen und du bist doch jetzt Nazi oder sonst irgendwas, was für ein Blödsinn. Aber genau das wollten die Minister und Satrapen bei Daniel auch machen. Sie wollten irgendwas vorwerfen, was er falsch gemacht hat. Irgendeine Korruption oder irgendwas, was er nicht treu und ergeben gemacht hat. Und sie haben nichts gefunden. Und das bei einem Ausländer in einem fremden Land. Macht euch das mal bewusst. Das ist doch nicht selbstverständlich. Daniel war treu. Das war wirklich, der hat gesagt, ich diene meinem König. Und er hat nicht nur einem König gedient, in den 70 Jahren hat er mehreren König gedient. Immer treu und ergeben und geradeaus nichts falsch gemacht. Und er war nicht nur seinem König treu, sondern er war dem allerhöchsten König treu. Er hat auch zu Gott und an Gott festgehalten. Auch in dem fremden Land, auch wenn er rausgerissen worden ist aus seiner Kultur, aus den Gottesdiensten, die sie in Israel gehalten haben, das war da alles nicht gegeben. Also musste er eine andere Form finden, aber er hat immer wieder und täglich regelmäßig Gott angebetet und mit Sicherheit auch in dem Wort gelesen, was damals zur Verfügung stand. Er war treu und hingegeben auch seinem Gott, dem König, und Gott auch. Und genau das wurde ihm letztendlich zum Verhängnis. Denn die Satrapen und Minister haben gesagt, so, wir müssen ja irgendwie was finden. Wir müssen dem Daniel irgendwie eine Falle stellen. Und genau das haben sie gemacht. Sie haben dem König einen Vorschlag gemacht, so 4 Wochen lang darf keiner im ganzen Land irgendjemand anders anbeten oder bitten als den König selbst. Und Daniel stand jetzt vor der Frage. So, das war ja ein Gesetz in Babylon. Aber nur den König um etwas bitten oder anbeten, das kam für ihn nicht in Frage. Der allerhöchste Gott ist immer noch der Gott im Himmel. Und es war ja herausgefordert, wofür entscheide ich mich jetzt? Weil das ist ein Gesetz, was gegen Gottes Gesetz verstößt. Und er hat Gott immer höher gestellt. Und er hat sich dafür entschieden, nein, ich bleibe meinem Gott treu. Ich diene meinem König hier in diesem Land, aber ich bleibe meinem Gott treu. Und wenn sich das widerspricht, dann diene ich Gott. Und er entschied sich dafür, Gott weiterhin anzubeten. Und da haben sie ihn natürlich bei ertappt. Das war ja auch Sinn der Sache. Sie haben darauf gelauert, betet er weiterhin seinen Gott an. Und genau das hat er getan. Also wurde er gefangen genommen und entsprechend des Gesetzes zum Tode verurteilt. Aber Daniel hielt fest, treu an Gott. Egal, ob ich sterbe oder lebe, ich halte fest an meinem Gott, treu und ergeben. Als der König das erfuhr, war er tief traurig, weil er wusste, in Daniel hat er einen Mann, auf den er sich verlassen kann. Er wusste, wie treu Daniel ist. Er wusste, wie zuverlässig er ist und wie gut er ist. Und er war tief betroffen, dass Daniel jetzt verurteilt worden ist zum Tod. Und er wollte alles versuchen, um ihn davon zu erlösen, um ihn freizukriegen, aber es ging nicht. Er selbst hatte dieses Gesetz unterschrieben und dieses Gesetz konnte nicht aufgelöst werden. Das war noch ein Politiker, der auch zu seinen Gesetzen gestanden hat und nicht gesagt hat, so, was schert mich das, was ich gestern gesagt habe. Nein, er hat dazu gestanden. Also war dieses Urteil rechtskräftig und es musste vollzogen werden. Und damals wurde es so vollzogen, dass Daniel hungrigen Löwen vorgeworfen wurde. In eine Grube mit hungrigen Löwen und da gibt es keine Chance zu entkommen. Das war ein klares Todesurteil. Und der König bibberte und ja, was passiert? Und er kommt am nächsten Morgen und guckt, was ist denn jetzt mit Daniel? Lebt er noch? Oder finde ich nur noch ein paar Knochenreste? Daniel 6, Vers 21 bis 23. Und als er sich der Grube näherte, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Der König begann und sprach zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können? Und da sprach Daniel zu dem König: O König, du mögest ewig leben. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügten, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, o König, nichts Böses verübt habe. Die Treue von Daniel ist belohnt worden. Gott sieht, ob man treu ist oder nicht. Nicht nur im Sichtbaren, sondern auch im Unsichtbaren. Und Gott hat genau gesehen, wie Daniel sich entschieden hat, tief im Herzen drin. Und er hat zu ihm gestanden und hat ihn vom Tod errettet. Er hat ihn bewahrt. Übrigens, danach wurden die Minister und Satrapen, die in die Falle gestellt haben, in diese Löwengrube geworfen. Und es dauerte keine 2 Minuten und die Löwen sind über sie hergefallen. Ja, also nicht, dass man sagen könnte, die Löwen wären satt gewesen und haben Daniel deswegen irgendwie verabscheut. Nein, Daniels Treue ist belohnt worden. Gott hat eingegriffen, übernatürlich eingegriffen, weil Daniel ihm treu war und keine Zweifel irgendwie bestanden, dass er ihm untreu wurde. Wie viel mehr lohnt es sich, Jesus treu zu sein und an ihm festzuhalten? Ob es gut ist oder schlecht, ob es einem gut geht oder nicht, es lohnt sich, an Jesus festzuhalten. Ob wir umgebracht werden deswegen, ich habe heute Morgen nochmal, bei der Bibellese war ich bei Johannes, dem Täufer. Der hat an Jesus festgehalten, der hat Jesus verkündigt und ist ein Kopf kürzer gemacht worden. Und da muss ich so dran denken, Stephanus ist gesteinigt worden, Jakobus ist hingerichtet worden, Petrus ist ermordet worden, ja, aufgehängt worden. Und wie viel mehr sind, weil sie an Jesus festgehalten haben, weil sie Jesus verkündigt haben, umgebracht worden. Aber sie haben an ihm festgehalten, treu. Und ihnen wird das ewige Leben geschenkt. Und das gilt uns auch. Wenn wir an Jesus treu festhalten, egal wie es uns geht, wir werden das ewige Leben geschenkt bekommen. Das lohnt sich allemal. Treue kann man sich nicht mal eben auf die Schnelle verdienen. Treue bewährt sich. Und gerade dann, wenn es schwierig wird, dann bewährt sich Treue, ob man dran festhält oder nicht. Solange es gut geht und alles gut läuft, ist es nicht schwierig, treu zu sein. Sondern dann, wenn es schwierig wird, wenn es herausfordernd wird, dann. Und Treue, ich bin sicher, oder ich habe selber auch gesehen und erlebt, Treue lässt die Persönlichkeit reifen. Das macht auch was mit dir selber, wenn du treu bleibst, wenn du dran festhältst, auch durch Schwierigkeiten durchzugehen, das lässt die Persönlichkeit reifen. Du wirst fester im Charakter. Dein Charakter wird fester, wenn du treu bist und etwas treu festhältst. Treue Menschen erfahren große Wertschätzung auch von anderen, weil man ihnen vertrauen kann, weil sie zuverlässig sind. Als ich hier in Wolfsburg angefangen habe, als Pastor, haben wir die Gottesdienste noch im Kongresspark gefeiert. Und ähnlich wie hier mussten wir jede Woche aufbauen. Das Einzige, was wir nicht aufbauen mussten, waren die Stühle, die wurden schon gestellt, aber alles andere musste aufgebaut werden. Und wir haben das damals immer freitags aufgebaut, wir durften das stehen lassen, weil freitags dann Lobpreisprobe war. Und auf wen ich mich immer verlassen konnte, wer immer da war, das war Horst. Und Horst war damals schon nicht jung. Horst war damals schon über 70. Ja, aber er war immer da, immer treu, immer, da kannst du dich hundertprozentig drauf verlassen. Ich wüsste gar nicht, dass Horst mal in Urlaub gefahren ist oder so. Das kann sein, weiß ich nicht, aber Es gab, glaube ich, mal ein, zwei Mal, wo er aber dann vorher gesagt hat, du, ich kann nicht kommen, ich bin da und da. Aber ansonsten war Horst immer da. Total verlässlich. Was ist das für ein Segen? Und das hat nicht, das konnte man nicht sehen. Ja, das haben nur die gesehen, die dann auch da waren. Aber das sind so treue Dinge, auch im Kleinen und im Verborgenen, aber so wertvoll. Unschätzbar. Nee, irgendwann habe ich das auch gewusst. Aber es stimmt schon, Horst wusste das. Auch mit deswegen, weil er immer da war. Klar. Das ist so wie so ein Fels in der Brandung, weißt du? Auch wenn es schwierig ist, auch wenn es, ne? Du weißt, du kannst dich drauf verlassen. Das ist so gut. Und eine solche Treue ist nur möglich, wenn auch Einigkeit da ist. Deswegen, versteht ihr, was ich zu Anfang gesagt habe? Das sind zwei verschiedene Dinge, ja, aber die gehören zusammen. Das kann man nicht trennen voneinander. Treue kann ich nur erwarten, wenn auch Einigkeit da ist. Wenn keine Einigkeit herrscht, dann ist es fast unmöglich, treu zu sein. Wenn ständig Zwist ist, wenn ständig Ärger ist untereinander und man keine Einheit hat, dann ist es kaum möglich, treu zu sein. Übrigens, vielleicht nochmal ein Wort dazu. Treue heißt nicht, ich muss unbedingt mit aller Gewalt immer bei der gleichen Gemeinde bleiben oder bei gleichen Arbeitgeber bleiben oder wie auch immer. Ja, das heißt nicht unbedingt Treue. Treue ist, ich stehe dazu und ich halte dran fest. Aber es kann auch durchaus sein, dass ich Gründe finde, das hatte ich anfangs schon gesagt, dass ich Gründe finde und sage, so, die Richtung, da möchte ich nicht mehr mitgehen, wenn eine Gemeinde die Richtung wechselt oder wie auch immer, wenn Zwistigkeiten sind, wenn Unruhe ist und ich fühle mich da nicht mehr wohl, dann darf ich durchaus auch gehen. Ja, aber bitte in Frieden. Und in klarer Absprache miteinander. Und dann geht das auch. Manchmal muss ich mir, wenn das nicht möglich ist, muss ich mich vielleicht auch mal so trennen. So, das hat nichts damit zu tun, dass du nicht treu bist. Treu heißt nicht unbedingt mit aller Gewalt zusammenhalten. Bei Ehe würde ich das anders sagen. Bei Ehe lohnt sich das allemal zusammenzuhalten. Ich kann mich noch erinnern, wenn ich das nochmal so einfügen darf, als mein Papa gestorben ist. Da habe ich gemerkt, was Treue ausmacht. Ich habe immer gedacht, so ich war damals, also bevor er gestorben ist, so da war ich in der Pubertät und da habe ich meine Eltern beobachtet und habe gedacht, ich will niemals heiraten. So wie die miteinander leben, die leben doch so nebeneinander her. Da ist doch nicht irgendwie, da sehe ich keine große Liebe oder sonst irgendwas, das es funktioniert, ja, und sie streiten sich nicht groß und ja, alles gut, aber irgendwie so richtig Liebe ist da nicht. Und Leidenschaft oder irgendwie, ne, verliebt sein, gut, verliebt sein kann man auch nicht erwarten, weil wenn die schon 20, 30 Jahre verheiratet sind. Aber trotz alledem, irgendwie habe ich gedacht, es kann auch noch sein, ja. Aber so, und dann habe ich gesehen, mein Papa ist gestorben, der ist an einem Herzinfarkt gestorben, relativ plötzlich. Und ich habe gemerkt, wie tief das meine Mama getroffen hat. Und da habe ich so eine Ahnung davon gekriegt, dass da viel, viel mehr drin steckt, als nur das, was ich gesehen habe von außen her. Selbst als Sohn hast du nicht den Einblick in die Herzen. Aber ich habe gemerkt, da ist so viel mehr. Und aneinander festhalten und eine Ehe, selbst wenn es nicht mehr das Prickelnde ist wie zu Anfang, aber daran festzuhalten. Es ist eine Verbundenheit, eine tiefe Verbundenheit da und es lohnt sich. Es lohnt sich auch durch Schwierigkeiten durchzugehen und bis zum Ende durchzuhalten. Also ich kann das bei Ehe flieh nicht einfach bloß, weil es schwierig wird, sondern halte daran fest, da lohnt sich Treue. Das ist ein Schatz, den man erst erkennt, wenn wie durch den Tod des Partners der andere nicht mehr da ist. Dann weiß man den noch mehr zu schätzen, was man an dem anderen hatte. Also das wollte ich nochmal eben einfügen, weil ich eben gesagt habe, so treu muss nicht immer heißen, zusammen zu bleiben, weil bei Ehe schon. Ja. Bei Versicherungen, bei sonst was muss das nicht unbedingt sein, da darf man durchaus wechseln. Wobei auch da Treue belohnt wird. Einigkeit. Also es lohnt sich, beziehungsweise die Einigkeit ist eine Voraussetzung dafür, auch treu zu sein. Einigkeit klingt so ein bisschen danach, man muss immer einer Meinung sein. Nein, Einigkeit bedeutet nicht unbedingt einer Meinung zu sein. Man darf unterschiedlicher Meinung sein, aber man muss den anderen stehen lassen können. Man muss nicht mit ihm in Streit geraten und sich trennen von dem. Das meint Einigkeit. Es muss der Wille da sein, zu einem gemeinsamen Weg, zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Und selbst, wie gesagt, selbst wenn das nicht gelingt, man soll sich nicht zerstreiten. Epheser 4, 1 bis 6. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, hier spricht Paulus, der war damals im Gefängnis, deswegen, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater über alle, aller, über allen und durch alle und in euch allen. Das wäre eine Predigt allein für sich, weiß ich. Aber ihr merkt da drin, wie Paulus um Einheit ringt in der Gemeinde. Nicht in einer Gemeinde, sondern eigentlich allen Gemeinden, so allen Gläubigen. Wir sollen eins sein, einig sein. Wir haben nur einen Vater im Himmel. Wir haben nur einen Sohn, der uns errettet hat. Und wieso müssen wir uns streiten? Wieso müssen wir manchmal gegeneinander angehen? Es gibt Gelegenheiten genug, sich zu streiten. Und ich sag mal, die vergangenen 20 Monate haben auch gezeigt, wie Christen sich untereinander streiten können. Impfen, ja oder nein? Masken auf, Masken ab? 2G, 3G oder nichts davon? Und abgesehen davon gibt es auch noch andere Themen. Welche Partei kann man wählen? Habe ich vorhin schon mal genannt. Und ich weiß, früher war, es gab Christen, die sagen, als Christ kann man nur SPD wählen, es geht gar nicht anders. Es gibt auch Leute, die sagen, nein, er ist Christ. Kann man nur CDU wählen, das ist christliche Partei. Und ich kann die Christen nicht verstehen, die AfD wählen. Und es gibt eine Menge, die AfD wählen. Ich weiß nicht, ob unter uns, ihr braucht euch auch nicht zu melden, aber ich weiß, dass es Christen gibt, die AfD wählen. Kann ich nicht verstehen. Muss man sich deswegen streiten? Oder welche Fußballmannschaft ist die beste? Wir haben Bayern-Fan hier, wir haben auch Wolfsburg-Fans hier. Ich weiß nicht, ob noch Dortmund oder wer auch immer dazu gehört. Man kann sich da herrlich drüber streiten, oder? Und es gibt auch noch theologische Fragen, über die man sich streiten kann. Kommt Jesus vor oder während oder nach der Trübsalzeit? Jetzt ein Thema, was ich gerade neulich gehört habe. Geschieht die Wiedergeburt in einem Moment oder spielt die geistliche Entwicklung auch eine Rolle? Da habe ich jetzt gerade gehört, dass ein Mitarbeiter in einer Gemeinde entlassen worden ist, weil der genau diese, und zwar nicht im Streit, es war alles gütlich, aber der hat darauf bestanden, nein, Wiedergeburt ist eine lange Zeit und wenn du geistlich nicht weiter wächst, dann bist du nicht wiedergeboren. Also ich sage jetzt nicht, das ist die Wahrheit, bitte, bitte. Ich bin anderer Meinung, ja. Und zum Glück ist da auch kein Streit geschehen, das ist gütlich, aber er ist bei seiner Meinung geblieben. Und sie konnten das stehen lassen, aber unter diesen Umständen haben sie ihn da nicht mehr weiter arbeiten lassen. Und die Frage der Taufe, jetzt nicht bei uns unbedingt, aber mit anderen Gemeinden haben wir da durchaus unterschiedliche Ansichten. Und da kann man drüber streiten. Paulus sagt, wir haben nur eine Taufe. Ja. Die einen machen es so, die anderen machen es so. Was ist denn nun die richtige Taufe? Kann man drüber streiten. So, und man kann eine feste Überzeugung haben. Und ich habe jetzt nur wirklich so ein paar Sachen. Es gibt ja noch viel, viel mehr Sachen, über die man sich streiten kann. Man kann eine feste Überzeugung haben. Und das ist auch gut, eine feste Überzeugung zu haben oder zu einer festen Überzeugung zu kommen. Und man kann sie auch leidenschaftlich vertreten und das darf dann auch mal ruhig laut werden. Ich diskutiere gerne, ja. Könnte meine Frau fragen, wenn meine Söhne da sind, wir diskutieren immer sehr gerne. Auch leidenschaftlich und laut. Aber lohnt es sich wirklich, auf seinem Recht zu bestehen und deswegen die Einheit aufzugeben, den Frieden, die Liebe zueinander aufs Spiel zu setzen? Lohnt sich das? Rechthaberei hat immer auch was mit Stolz zu tun. Paulus ermahnt uns eindringlich dazu, die Einheit im Geiste zu bewahren. Und er wusste, wovon er redet. Er selber ist ein Hitzkopf gewesen. Und er ist mit einem seiner engsten Begleiter so in Streit geraten, dass sie sich getrennt haben. Der eine ist dahin gezogen, der andere ist dahin gezogen. Die sind nicht mehr miteinander gezogen. Also Paulus hat das hinter sich. Er wusste, was das heißt, sich zu trennen und nicht mehr eins zu sein im Geiste. Das Schöne ist, beide sind zur Besinnung gekommen und haben sich versöhnt. Auch wenn sie vielleicht immer noch unterschiedlicher Meinung über diesen Punkt gewesen sind, aber sie haben sich versöhnt und haben gesagt, uns ist es viel wichtiger, eins im Geiste zu sein, als dass ich Recht habe unbedingt. Ich habe das übrigens auch hinter mir. Ich erzähle euch mal eine Geschichte in einer Leitersitzung. Das war übrigens nicht in dieser Gemeinde, nur nicht, dass ihr jetzt irgendwelche Überlegungen anstellt. Es war in einer anderen Gemeinde. In einer Leitungssitzung war ich mit meinem Pastor nicht eins. Völlig unterschiedliche Ansicht. Und ich war fest überzeugt davon, er ist im Unrecht. Und ich habe ja schon gesagt, ich bin leidenschaftlich und ich habe mich total aufgeregt. Und ich war am Schimpfen, ich bin total laut geworden, ja, und habe versucht, argumentativ, aber nicht nur, sondern auch mit Lautstärke, ihn zu überzeugen. Und er kam von seiner Ansicht nicht ab. Und irgendwann ist mein Unmut so groß geworden, ich bin aufgestanden, bin rausgelaufen, habe die Tür genommen und so richtig mit Schmackes zugehauen. Die hat geknallt. Ich wollte es so richtig unterstreichen und dann bin ich in mein Auto und ich musste eine Dreiviertelstunde dann wieder nach Hause fahren. So und irgendwann, so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, kam ich so langsam irgendwie zur Ruhe, war vorher immer noch am Schimpfen. Und da hatte der Heilige Geist dann Gelegenheit, sich mal hörbar zu machen, also sich verständlich zu machen bei mir und sagte, Stefan, ich liebe dich. Das hat mir so gut getan. Stefan, ich liebe dich. Und ich fühlte mich bestätigt. Ja, Stefan, ich liebe dich. Aber es war nicht alles. Stefan, ich liebe dich genauso wie dein Pastor. Oh, der ist aber nicht im Recht, wollte ich sagen. Aber ich wusste genau, da lässt der Heilige Geist sich nicht drauf ein. Ich wusste genau, was er wollte. Er brauchte mir nichts weiter sagen. Ich wusste genau, was er wollte. Aber es brauchte noch so ein paar Minuten, bis ich bereit war zu sagen, ja, du hast ja recht, ich habe mich unmöglich benommen. Das war es nicht wert. Aber ich habe ihn nächsten Morgen angerufen und mit ihm drüber gesprochen. Wir waren immer noch nicht einer Meinung. Aber wir haben uns versöhnt. Und das ist Einigkeit, versteht ihr? Nicht unbedingt einer Meinung zu sein, sondern sich zu versöhnen und sagen, so, wir sind auf dem gleichen Weg, wir wollen das Gleiche, auch wenn wir unterschiedlicher Ansicht sind, aber wir gehen in die gleiche Richtung, und zwar gemeinsam. Das heißt Einigkeit. Manchmal muss man den anderen mit seiner Meinung stehen lassen. Und genau das heißt es, einander in Liebe ertragen. Liebe ist nicht unbedingt, ich habe dich ja so lieb und gern und es ist ja nichts zwischen uns. Nein, den anderen in Liebe ertragen heißt, ja, ich lasse dich stehen. Und ich stelle mich nicht über dich und ich sage nicht, ich bin der Recht hat. Sondern ich habe meine Meinung und du hast deine Meinung. Und mit der Zeit kommt man auch dahinter und sagt so, ich denke mal drüber nach über seine Meinung und versuche sie mal nachzuvollziehen. Das ist Weisheit, auch die anderen Überzeugungen mal sich durchzudenken und vielleicht seinen eigenen Horizont zu erweitern und dann vielleicht auch seine eigene Überzeugung anzupassen. Ich habe gemerkt, das ist sehr gut, weil ich habe nur einen begrenzten Blickkreis und Erkenntnisstand und es ist gut, von anderen zu profitieren. Und deswegen muss ich den anderen stehen lassen und sagen so, ja, es kann sein, dass ich nicht recht habe. Ich bin zwar überzeugt davon im Moment und ich vertrete das auch, aber ich mache mir das andere zumindest zu eigen und denke darüber nach. Und lass den anderen stehen. In Sprüche 4, 9 bis 10 lesen wir Folgendes. Zwei sind besser dran als einer. Denn sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Und wenn sie fallen, hilft der eine dem anderen auf. Doch weh dem Einzelnen, der hinfällt, und keiner ist da, der ihm aufhilft. Und Vers 12. Ein Einzelner ist leicht zu überwältigen. Doch die zwei halten stand. Und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell. Wie viel Weisheit steckt da drin? Und wenn es nicht nur zwei oder drei sind, sondern eine ganze Gemeinde. Wer will uns widerstehen? Wisst ihr, dass das genau das steht in der Bibel drin? Die Gemeinde kann nicht überwältigt werden. Nur dann, wenn sie uneins ist. Dann werden wir nicht bestehen. Aber wenn wir eins sind, einig sind, nicht unbedingt gleichermaßen, aber einig sind. Wir wissen, wir haben einen Herrn, wir gehören zusammen. Wir sind von einem Vater geboren, geistlich geboren, wir gehören zusammen, wir sind eins. Wenn wir das zueinander stehen und kein Keil zwischen uns kommen lassen. Nicht, wenn irgendjemand sagt, so, Tobi, der hat was gegen dich. Dann sage ich, nein, das glaube ich nicht. Wenn Tobi was gegen mich hat, dann redet er mit mir. So, ich lasse das gar nicht erst zu solchen einen Gedanken. Das kann ich gleich an die Seite tun. Versteht ihr? Das ist eins bleiben. Und glaubt mir, der Feind versucht das immer wieder, uns irgendwie auseinander zu dividieren, durch blöde Gedanken, so auseinander dividieren und trennen und, aber das wird ihm nicht gelingen, wenn wir eins sind, wenn wir an Jesus festhalten. Wir haben einen Herrn, dem wir folgen. Ansteckend anders. Ich habe die Predigtreihe Wertvoll werden begonnen mit Liebe und Wertschätzung. Könnt ihr euch daran erinnern? Und ich habe gesagt, die Liebe ist eigentlich das, was alles umfasst. Alles, worüber ich gesprochen habe, wird von der Liebe umfasst. Letztendlich ist alles Liebe. Es ging weiter mit Gemeinschaft und Gastfreundschaft. Großzügigkeit und Dankbarkeit, Barmherzigkeit und Hilfsbereitschaft, Aufrichtigkeit und Freundlichkeit, Verbindlichkeit und Verlässlichkeit und heute zum Abschluss Treue und Einigkeit. Und all diese Werte, Tugenden, über die ich gesprochen habe, letztendlich ist das eine Frucht des Geistes. Wir selbst von uns aus können das nicht hervorbringen. Wir können nur bereit sein, dass der Heilige Geist das in uns wirkt. Und wir können bereit sein, das zu tun. Und manchmal steht, wie gesagt, eben gerade bei Einigkeit, manchmal steht uns der eigene Stolz im Wege. Und da gilt es, sich zu entscheiden. Genauso wie Daniel sich entscheiden musste. So, bleibe ich jetzt meinem Gott treu oder bleibe ich meinem König treu? Ja, wir müssen manchmal Entscheidungen treffen und das liegt an uns. Aber ob wir das können oder nicht, wir können es. Wenn der Heilige Geist in uns ist, wir können es. Wir können uns falsch entscheiden, wir können uns aber auch richtig entscheiden. So, aber der Heilige Geist will diese Frucht in uns hervorbringen. Und wenn wir dem Heiligen Geist gehorchen und ihm das zulassen, dann wird diese Frucht wachsen. Und wir greifen nicht eine von den Dingen heraus. Es ist eine Frucht, die alles hervorbringt. Es sind nicht verschiedene Früchte und ich pflück mir mal dies und mal das, sondern es ist eine Frucht. Und das macht uns wertvoll, wenn wir so wachsen. Wenn wir so leben, leben wir anders als viele Menschen um uns herum. Vieles von dem, was ich genannt habe, ist nicht mehr modern oder wird so nicht mehr gelebt. Ich weiß, dass es immer noch auch Nicht-Christen gibt, die tatsächlich das ein oder das andere halten. Das will ich jetzt nicht irgendwie in Abrede stellen, keine Frage. Ja, es gibt Leute, die auch so treu sind, ja, auch ohne dass sie Christen sind. Aber trotzdem, den meisten ist das nicht wichtig. Da wird der eigene Vorteil eher genommen als die Treue. So, wir leben anders als die meisten Menschen um uns herum. Und wir gehen anders miteinander um, wenn diese Werte in uns da sind. Wir lieben einander. Wir halten zueinander. Und ich hoffe, dass wir auch mit anderen anders umgehen als viele andere. Und das macht die Liebe Jesu in uns sichtbar. Wenn wir das leben, dann wird die Liebe Jesu durch uns sichtbar. Ob wir darüber reden oder nicht. Es wird sichtbar. Kommt hervor. Es wird erkannt. Und man sieht, dass es anders ist. Und ich glaube, dass das ansteckend ist, weil das wohl tut. Den allermeisten Menschen tut das wohl. Tut das gut. Und sie sehen sich danach, so eine Liebe, so ein Anderssein zu erleben. Es gibt natürlich auch Widerstand. Es gibt auch die, die sagen, so diese Frommen, die Ewiggestrigen oder wie auch immer. Tu sie ab. Es gibt mit Sicherheit auch die, die uns verfolgen werden, deswegen, weil wir an Jesus festhalten. Aber es lohnt sich trotzdem, in dieser Liebe zu bleiben und diese Werte weiter zu leben. Es lohnt sich, weil es lassen sich Menschen retten. Es lassen sich Menschen anstecken von dieser Liebe Jesu. Und das ist eine gute Ansteckung. Mit Viren will ich keinen anstecken, aber mit der Liebe Jesu will ich anstecken. Und das ist das, worum es geht. Lass uns ansteckend sein damit, mit dieser Liebe. Auch mit Treue. Mit Einigkeit. Kann man gerade jetzt sehen bei den Koalitionsverhandlungen, nur mal so mal eben ganz aktuell. Drei verschiedene Parteien, ich habe gerade mit meinem Sohnemann gestern noch drüber gesprochen, es ist schön, dass die haben den Willen zur Einigkeit. Das ist nicht mehr selbstverständlich gewesen, also gerade in den letzten Jahren. Die haben den Willen zur Einigkeit, ich hoffe, dass das auch was wird, ja, den Willen zur Einigkeit, und das macht sie stark. Und das, wenn sie das durchhalten und diesen Willen weiter behalten, dann wird da was draus. Versteht ihr, wie wichtig Einigkeit ist? Und wenn sie sich dann nicht treu sind in der Koalition, wenn sie jetzt eine Regierung bilden, ja, zu Anfang sind sie einig, aber wenn sie sich nicht treu sind, dann wird die Einigkeit auch zerbrechen. Also sie müssen auch einander da festhalten und an den Zusagen festhalten, das bedeutet Treue. Ja, und da seht ihr, wie wichtig das ist und dass es ein Wert ist, der heute noch genauso wichtig ist wie schon immer. So, und wenn es irgendjemanden gibt unter uns, der sagt so, ich möchte genauso ansteckend werden, ich möchte mit Liebe anstecken, aber ich habe sie noch nicht. Ich habe Jesus noch nicht in meinem Herzen. Ich lade dich ein. Es lohnt sich, Jesus aufzunehmen und sich von Jesus füllen zu lassen, damit wir ansteckend anders werden. Amen.